Der Flaschengeist. Oder die Geister, die ich rief.
Die Paarflüsterei. Das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Man wünscht sich was und wundert sich dann, wenn es tatsächlich eintrifft.
Da ist doch ein Haken dran.
Ja, der Haken geht nämlich so. Solange ich sicher bin oder mich zumindest in Sicherheit wähne, kann ich mich natürlich aus dem Fenster lehnen. Aber wehe, wenn der Ram nachgibt.
Heute geht es um die Geschichte von Hendrik und Eva, die seit vielen Jahren aneinander rumnörgeln, sage ich jetzt mal, nebeneinander herleben, aber erst nach langer Zeit Bewegung in die Beziehung reinkam.
Kennt man so von vielen Paaren, ne, die in Dauerkonflikten leben und nicht müde werden, den anderen erziehen zu wollen.
Genau. Und wir werden hören, dass man sich nicht nur gut überlegen muss, den Geist aus der Flasche zu holen, sondern vor allem dafür auch bereit sein muss.
Genau, bereit für Veränderung. Weil den Geist wieder in die Flasche reinbringen, ist schwer möglich.
Das sagt Markus. Markus ist der Mann von Indra. Die beiden sind Journalisten. Und wir machen gemeinsam diesen Podcast.
Wir zwei sind ein Paar seit langer Zeit.
Ein Langzeitpaar.
Und die Andrea ist Einzelpaar- und Sexualtherapeutin und hat seit langer Zeit eine Praxis im Herzen von München. Ist übrigens gerade umgezogen, aber immer noch im Herzen von München.
Mhm. Genau. Noch herzender.
Hat sich ein bisschen vergrößert.
Aber fest steht, bei dir in der Praxis kommt der Geist aus der Flasche, richtig?
Logisch, immer.
Huhu. Wer ist der Geist und wer die Flasche?
Cooler Titel, aber da wollen wir uns doch mal das Paar, um das es heute geht, genauer ansehen. Es ist ein Langzeitpaar, so viel ist klar. Und zwar noch länger als Indra und ich zusammen sind. Seit 24 Jahren sind die beiden zusammen.
Ich finde es schön, wenn Paare Unterstützung in Anspruch nehmen. Und habe da wirklich überhaupt gar kein Thema damit, muss ich sagen. Ich finde das ganz wichtig, weil wir, das haben wir auch schon oft in diesem Podcast gesagt,
genau.
Wenn wir vorher wüssten, gäbe es nicht so viele Probleme. Und manchmal denkt man sich so, oh Gott, hätte mir das mal jemand vorher gesagt. Wir haben hier ja auch schon erzählt, dass Markus und ich mal eine Paartherapie gemacht haben. Mhm. Was mich aber wundert, ist, dass dieses Paar erst nach 24 Jahren gekommen ist.
Mhm. Also mich wundert es tatsächlich gar nicht, weil wir Menschen als Motivation den Leidensdruck brauchen. Und der muss ja erstmal groß genug sein. Und dann kommt noch die Schere im Kopf. Oft, wie zum Beispiel, ja, ich muss mir doch selber helfen. Oder wie soll mir ein Dritter sagen, was ich zu tun habe? Oder so Gedanken, ja, wenn ich da hingehe, dann bin ich doch schwach oder krank oder hilflos.
Eva ist Mitte 40 und Hotelfachangestellte und Hendrik, der ist Ende 50 und von Beruf, jetzt hört zu, Psychoanalytiker.
Du meinst, Spatzel, er müsste doch wissen oder der zumindest keine Berührungsängste
richtig,
haben, ne? Das
so,
willst du uns damit sagen.
So waren die Gedanken, das stimmt.
Die Kinder, die nie kamen.
Zu Beginn in den meisten Fällen erstmal nach den Hard Facts. Also, wie lange sind sie schon ein Paar? Verheiratet, zusammenlebend, Kinder, ja, nein, wie viele? Und wenn nein, da gehe ich dann nach meiner Intuition, ist es gewollt oder ungewollt? Und da passiert oft schon sehr viel, wenn hier nämlich Themen sind.
Was für Themen meinst du?
Zum Beispiel bei der Frage, ob jemand verheiratet ist, sind sie denn verheiratet, kann es durchaus sein, dass einer sagt, das ist schon Teil des Problems oder auch beide, weil einer zum Beispiel will oder der andere nicht und das ist dann oft schon so eine neuralgische Frage.
Du hast jedenfalls direkt erfahren, dass Hendrik aus einer früheren Beziehung einen Sohn hat, zu dem er ja so mäßigen Kontakt hat.
Mhm. Mit Eva hat er dann keine Kinder mehr bekommen, die waren ja ganz schön lang zusammen, wollten die das nicht?
Mhm.
Weil die kamen ja schon vor, ja, er war damals Mitte 30, 35 und Eva Anfang 20, also total jung, 21.
Kinder haben die bis heute nicht, weil es nie der richtige oder passende Zeitpunkt war.
Okay.
Und mit der Mutter seines Sohnes, weil er hatte ja schon einen Sohn,
ja,
hat er auch nicht lange zusammengelebt. Das
genau.
Ging schon relativ schnell nach der Geburt schief. Und eine lange Vorgeschichte gab es da auch nicht. Ne?
Richtig, richtig.
Was heißt denn jetzt eigentlich, Andrea, der passende Zeitpunkt? Gibt es den denn überhaupt für ein Kind?
Nee. Und wir können das ja auch ehrlich gesagt nie so timen, wie wir es gern hätten. Es gibt ja auch viele Leute, die haben dann ihr Haus gebaut und haben beruflich jetzt die Möglichkeit, das gehört jetzt auch noch dazu, und dann klappt's nicht.
Genau, oder sie haben keine Zeit mehr.
Genau.
Aber es gibt ja oft diese Fälle, bei denen einer sagt, den nächsten Schritt kann ich dann nur gehen, also zum Beispiel ein Kind kriegen, wenn dann irgendwas passiert. Also wenn ich dann erfolgreich bin oder wenn du deinen Job
geheiratet hast
oder du deinen Job aufgehört hast. Und dann sind wir wieder beim Wenn dann.
Und dadurch wird natürlich auch irre Druck aufgebaut, was in einer liebevollen Beziehung auf Augenhöhe natürlich auch nichts zu suchen hat. So nach dem Motto, erstmal erfüll und dann belohne ich dich.
Mhm. Verstehe.
Ich denke, das ist sehr, sehr schwierig zwischen den beiden gewesen.
Psychoanalytiker oder Erzieher?
Diese Analogie kam mir ehrlich gesagt sehr schnell schon in den Sinn, weil dass die beiden nämlich nicht auf Augenhöhe waren, war auch ohne großartige psychologische Fähigkeiten schnell erkennbar.
Du sagst ja oft so Sätze wie, Erziehen ist ein No-Go, aber Entwicklung ist ein Muss, ne, Andrea?
Ja, das ist auch meine Haltung. Und die gilt für eine Liebesbeziehung natürlich selbstredend. Bei mir dreht sich viel, und das wisst ihr auch inzwischen, und eigentlich alles um die Augenhöhe, weil ich nach meiner Erfahrung jedes Problem darauf runterbrechen kann.
Aber der Hendrik war auf jeden Fall der Meinung, dass die Eva noch nicht reif genug gewesen wäre für ein Kind, da sie selbst, meint er, eigentlich noch eins wäre.
Was vielleicht daran
liegen könnte. Krasse Aussage
nebenbei. Ne? Krasse Aussage. Ich würde dem, glaube ich, einen Vogel zeigen.
Weiß ich.
Also sowas.
Weiß ich.
Na gut, er hat sich Eva ausgesucht, sie 14 Jahre jünger als er.
Muss man wissen.
Naja.
Lass uns vielleicht mal schnell die Geschichte erzählen, wie die beiden sich kennengelernt haben.
Er war Gast in dem Hotel, in dem sie damals in Hamburg ihre Hotelausbildung gemacht hat. Also ganz klassisch.
Sie war sehr jung und sehr nett und wunderschön. Und er war etwas älter und ja, so der Geschäftsmann. Und irgendwann hat er sie dann nach ihrer Nummer gefragt.
Er war zu irgendeinem Psychotherapeutenkongress damals in Hamburg. So war's.
Genau, und sie gefiel ihm mit ihrer so ein bisschen schüchternen Art, und er hat sie gefragt, ob er sie zum Essen einladen dürfte. Und sie sagt ja, und als er dann Hamburg wieder verließ, hatte er ihre Nummer in der Tasche. Bang. Und die Gewissheit, dass sie sich wiedersehen würden.
Er kam nochmal nach Hamburg und sie besuchte ihn dann tatsächlich auch noch einiger Zeit in Bayern. Und da haben sie beide ein ganz tolles Wochenende mit allen drum und dran verlebt.
Und sie hat erzählt, dass er ihr schon imponiert hat. Sag's gleich so, oder? Auto, Starnberger See-Ausflug, schicke Wohnung. Das fand sie schon auch ganz cool.
Ja, sie war ja auch ein junges Mädchen. Also überleg, gerade mal 21. Besonders aber hat ihr das Interesse, was er gezeigt hat, gefallen. Sie fühlte sich wahnsinnig wichtig.
Ja, das ist, verstehe ich. Und Eva kommt nämlich aus einer sehr, sagen wir mal, erzkatholischen Familie, wo man über wenig geredet hat und über Liebe und Sex natürlich überhaupt nicht.
Als Psychologe oder Analytiker wusste Hendrik natürlich viel von Menschen, der Psyche, und hat der Eva das Gefühl von Sicherheit gegeben, bis sie selbst soweit war, ihm zu vertrauen. Ne?
Ja, genau.
Der Profi sitzt dir quasi gegenüber.
Der Mann, dem die Frauen vertrauen.
Aber er war immer so in ihren Augen der Gute, oder? Der Verständnisvolle. Klingt irgendwie so ein bisschen auch nach Papa, ne? Täuscht es? Oder ist es nur meine Vermutung?
Nö, es täuscht wirklich nicht. Und genau in diesem Zustand kamen die beiden quasi 24 Jahre später auch zu mir.
Es ist schwierig mit Eva, denn sie will einfach nicht erwachsen werden.
Wie ich schon gesagt habe, die Schieflage der beiden, ich nenne sie Vater-Tochter-Beziehung, wie du es gerade auch gesagt hast, Markus, er ist so ein bisschen papamäßig, wird sehr schnell sichtbar.
Wie kannst du das sehen in so einem kurzen Gespräch? Wie siehst du das gleich?
Das sieht man sofort, weil ich frage sie was und er antwortet dann aber für sie.
Also bevormundend.
Genau, und er merkte das aber offensichtlich gar nicht. Oder, wenn sie irgendwas sagt, korrigiert oder verbessert er es direkt. Ja, das war also so ein bisschen klugscheißerisch.
Gott, die Arme. Du fragst Klienten ja immer nach ihrem Anliegen, und Hendrik bemängelt ihr mangelndes Erwachsenwerden. Und was sagt Eva zu dem?
Naja, sie sagt das, was ganz viele sagen, ich sehe das natürlich völlig anders.
Also es traut sie sich schon, das zu sagen.
Das sagt sie schon, ja klar. Sie sitzt da jetzt auch und wird von mir konkret angesprochen. Mhm. Und natürlich, und weil das meistens so ist, haben wir haben ja eine unterschiedliche Wahrnehmung, sonst gäbe es ja wahrscheinlich auch keine zwischenmenschlichen Probleme.
Na klar. Und die Eva hat ihre ganz eigene Wahrnehmung von sich selbst, nämlich sagt sie, dass sie sich sogar sehr erwachsen fühlt.
Ja.
Aber der Hendrik wird das weder sehen noch akzeptieren. Er behandelt sie immer noch wie so ein kleines Kind, aber so wie es früher war mit 21.
Als Andrea den Hendrik dann fragt, ob er mal eine konkrete Situation hat, die er anbringen kann, erzählt er, dass sie von Anfang an das Problem haben, dass Eva nicht richtig einkauft.
Da muss ich jetzt lachen, Entschuldigung.
Immer haben sie zu viel im Kühlschrank, was sie dann wegwerfen müssen.
Okay, das ist ja lustig. Mit solchen Themen kommen die zu dir in die Therapie, Andrea. Das ist ja eine Spitzensache.
Markus,
existenzielle
Themen.
Naja, überlacht er so, das ist ja nur ein Beispiel.
Ja, ja, da
geht es ja um was
schon.
Ganz anderes.
Ich weiß.
Da geht es um das, was dahinter steckt.
Genau, und da sieht man nämlich auch sehr gut, um was geht es eigentlich. Und ich kann euch eins sicher sagen, es geht nie um den Kühlschrank, den Klodeckel oder die Zahnpastatube. Das ist einfach so. Und ich liebe ja diese Geschichten. Ich lasse mir auch immer sehr konkret was erzählen. Dann ist das nicht so kryptisch, weißt du? Und du interpretierst nicht da irgendwas rein, sondern du lässt die das wirklich runterbrechen und erzählen. Und manchmal müssen die ja selber darüber lachen.
Und die Paare streiten ja, also nicht nur dieses Paar, sondern auch andere tagelang oft um solche Kleinigkeiten.
Ganz klar. Genau.
Aber bei denen geht es dann natürlich nicht um den Kühlschrank. Sondern Machtkämpfe, wer hat recht?
Ja, Streit ist immer ein Machtkampf, aber jetzt sind wir auch ehrlich, in keiner Beziehung geht es ohne Machtkämpfe, ab und zu. Aber bei denen schwingt ja viel mehr mit, nämlich von Haus aus eine totale Schieflage.
Okay.
Also wenn man sich das jetzt mal genau anschaut, wertet er sie ja total ab, indem er sagt, die Frau ist unfähig, einkaufen zu gehen. Damit sagt er auch gleichzeitig, sie ist eine schlechte Hausfrau.
Das ist jetzt deine Interpretation, meine übrigens auch. Aber so direkt gesagt hat er es ja nicht.
Ja, aber bei ihr kommt es so an, ne?
Richtig.
Genau, genau. Und Eva sagt natürlich, dass sie schließlich nicht allein fürs Einkaufen zuständig ist. Und manchmal, da ist sie halt im Hotel und isst dann dort was, weil sie länger bleibt und die Schicht übernimmt, ist ja Logo.
Genau. Und hier sieht man ja auch sehr gut, dass die zwei nicht gut miteinander kommunizieren. Und dass es ganz schnell sichtbar wird, was die für eine unschöne Art und Weise haben.
Am Anfang, als Hendrik und Eva zusammenkommen, haben sie über mögliche Kinder gesprochen und waren sie eigentlich auch einig darüber, eine Familie zu gründen. Weil die Eva aber nicht nur so jung war, sondern sich auch so fühlte, war sie damals ja noch nicht so ganz bereit dazu, was ich total verstehen kann, Anfang 20. Und ihre Ausbildung war ja auch noch nicht beendet, ne? Wollte sie erstmal zu Ende machen.
Mhm. Und an dieser Stelle finde ich die Info noch wichtig, dass die beiden recht schnell geheiratet haben. Also ich glaube, so nach einem Jahr oder so waren die schon verheiratet.
Genau, und als sie dann Mitte 20 war, kam das Thema Kinder wieder auf den Tisch. Und nun war es Hendrik, der meinte, Eva sei dazu noch nicht in der Lage. Was ich jetzt krass finde, gell? Du weißt ja schon an Kleinigkeiten, wie dem Einkauf scheitert. Die kann ja keine Gläschen einkaufen.
Das hat er wirklich gesagt.
Ja.
Du kannst nicht mal einkaufen, wie sollst du dann ein Kind versorgen?
Ja, also da habe ich auch geschluckt. Es war aber auch natürlich nicht nur der Einkauf, sondern auch die Tatsache, dass sie nicht genug Ordnung halten könne und er ihr einfach diese Mutterrolle nicht zutrauen würde.
Hendrik kümmert sich um die Urlaubsplanung, die Finanzen, die Versicherungen und überhaupt um alles, sagt er.
Gut, ich meine, so ein bisschen so eine Arbeitsteilung gibt's ja immer, aber kann die Eva sowas auch überhaupt nicht oder will er ihr das nur nicht anvertrauen?
Ja, das ist eine super Frage, Markus, weil genau das war auch mein Gefühl, dass er das eigentlich gar nicht wollte.
Er wollte es gar nicht, gell?
Ja, war mein Gefühl. Und jetzt sind wir ehrlich, am Anfang war die natürlich sehr jung und lebte ja auch noch bei ihren Eltern, als sie noch in der Ausbildung war, ihn kennengelernt hat. Also, dass die da jetzt schon alles gewusst hat, wie alles funktioniert, mit einer eigenen Wohnung und Finanz und allem. Ich meine, die war ja gerade mal volljährig, wenn wir so wollen, ja. Mhm. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo ich dem anderen auch die Verantwortung übertragen darf.
Klar.
Das heißt, am Anfang hat sie sich von ihm behütet gefühlt. Wir haben ja schon gesagt, sie kommt aus dem katholischen Elternhaus. Da gibt es keine Konflikte, so ist sie groß geworden, immer harmonisch alles. Wir haben uns alle lieb. Was sollen denn die Leute denken? Mhm. Und so ist sie eigentlich in diese Beziehung eingestiegen.
Mhm. Genau. Und irgendwie haben die das nicht geschafft, diesen Wendepunkt zu nehmen. Also der, an dem Eva einfach auch hätte Verantwortung übernehmen können. Also irgendwann kam der Punkt, ja, aber den haben die irgendwie übersehen und das hat sich dann so eingespielt und so hat er halt alles so weitergemacht.
Vielleicht hat er es ja auch eingefroren, dieses Gefühl, und hat es immer weitergemacht, weil so hat er ja die Kontrolle über alles.
Richtig.
Und das ist vielleicht auch ein Grund, wenn einer alles macht, ja, dass er kontrollieren, ja, mag, dass, ja, er sich unabdingbar machen möchte.
Genau. Und wir halten an der Stelle nochmal ganz klar fest für die Hörerinnen und Hörer, erst war es für Eva nicht der richtige Zeitpunkt für ein Kind.
Weil noch zu jung.
Genau, und später für Hendrik nicht.
Weil sie kriegt es nicht auf die Kette. Papa Hendrik und Tochter Eva.
Du hast Hendrik gefragt, was er denn eigentlich will. Und er will, dass seine Frau erwachsen oder erwachsener wird, sagt er, der Hendrik. Ist doch totaler Schmarrn.
Und Eva will, dass Hendrik sie nicht dauernd belehrt und von oben herab wie ein kleines Kind behandelt.
Mhm. Was okay ist.
Mhm. Ja. Merkt ihr schon, ne, was für ein Schmarrn das ist? Ja. Weil keiner von den beiden spricht von sich und seinem eigenen Anliegen, sondern beide haben oder präsentieren ein Anliegen, welches jeweils den anderen betrifft. Also ich habe keins, aber ich will, dass du was veränderst. Merkt ihr?
Aber Hendrik ist ja selbst Psychologe, ne? Müsste der das nicht wissen?
Das finde ich immer so eine gemeine Frage, weil…
Nee, doch, finde ich gut.
Ja und nein, ja, das wundert man sich vielleicht, aber ich möchte einfach da eine Lanze für ihn brechen, weil ich ja der Meinung bin, dass wir bei uns selbst den Wald vor lauter Bäumen oft selbst nicht sehen. Und er ist ja nicht in einem beruflichen Kontext da, sondern er ist selbst betroffen und er ist emotional verwoben in seiner Ehe. Und da möchte ich einfach sagen, das ist ein anderer Zustand, als wenn er jetzt bei irgendeinem von seinen Klienten oder Kunden oder was er da auch immer hat, drauf guckt.
Allerdings ist er Psychoanalytiker und hat dementsprechend auch eine Psychoanalyse hinter sich. Und da müsste er schon viel über sich erfahren haben, wenn er die richtig gemacht hat, seine Psychoanalyse.
Ja.
Das kann natürlich sein. Aber da sieht man dann schon, dass es doch wichtig ist, irgendwie den Blick mal von außen zu haben. Ja. Oder wie sagst du es immer, Andrea, aus der Metaebene.
Ja,
ja, genau.
Ihr habt das Anliegen von den beiden dann versucht zu drehen, und zwar so: für Hendrik, ich möchte lernen, Eva auf Augenhöhe zu sehen, und für Eva, ich möchte lernen, mich auf Augenhöhe zu fühlen.
Ja, eigentlich tragisch, weil ich finde es wichtig, jetzt zu sagen, dass das im Grunde eine Selbstverständlichkeit wäre, aus meiner Sicht. Aber bei den beiden eben nicht so war.
Total, ein klares Anliegen, ganz einfach, klingt ganz logisch. Aber ich verstehe natürlich auch, dass die dann Probleme bekommen, wenn die diese Ebene nicht verlassen können.
Eva hat dann mal wieder eine Einzelsitzung bei dir, Andrea, ihr macht das immer im Wechsel.
Ja.
Und da erzählt sie, dass Hendrik sehr viel mit ihr schimpft und sie meistens nichts dagegen zu halten hat. Ja? Sie fühlt sich ohnmächtig und hilflos in diesen Momenten, ist dann auch nicht schlagfertig, und ja, kennen wir alle auch diese Momente, ne, wo man da gar nicht mehr weiß, was man sagen soll. Aber ich finde allein die Tatsache, dass er mit ihr schimpft.
Ja, ja, krass. Puh. Na klar. Und sie macht sich auch deswegen wahrscheinlich klein. Ne?
Ja.
Und der Hendrik in seiner Einzelsitzung geht auch von seiner Geschichte nicht weg und erzählt, er muss sich um alles kümmern, weil die Eva nichts auf die Reihe kriegt. Und sie übernimmt einfach zu wenig Verantwortung.
Mhm. Und diese ganzen Informationen fasse ich in einer der nächsten Sitzungen zusammen.
Wo dann beide bei dir sind.
Mhm. Beide, mhm, genau, richtig. Und sage, dass es ihre dringende Aufgabe wäre, jetzt ihre entsprechenden Rollen auf Augenhöhe einzunehmen oder eben so weiterzumachen. Er behandelt sie wie ein Kleinkind und sie lässt sich so behandeln. Und da sind wir wieder bei diesem Drama-Dreieck Opfer-Täter, ne? Das stelle ich mit meinen Figürchen, von denen habt ihr ja auch schon gehört, so kleine Manschgerl, das stelle ich auf dem Tisch so auf, dass es auch sichtbar wird. Also, dass es nicht nur gesprochen ist.
Für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, Andrea hat eine Kiste mit so kleinen Tieren in ihrer Praxis, mit so kleinen Figuren. Und die Aufgabe ist dann, dass jeder sich aussuchen soll, wer der andere denn ist. Also sie wäre dann der kleine Hase und sie für die Eva wäre eher wahrscheinlich
der Braunbär.
Der Braunbär, ne? So. Um zu visualisieren, wie sehe ich den anderen. Das hilft oft, wenn man verbal nicht mehr weiterkommt.
Ja.
Andrea, du hast gesagt, die sollen sich auf Augenhöhe begegnen.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass die beiden das verstehen? Weil man muss ja eine Definition oder eine Idee von Augenhöhe haben, die die beiden ja scheinbar nicht haben. Wie kriegen die das hin?
Also dieses gesprochene Wort ist immer oft sehr, sehr umständlich, und jemanden das nahe zu bringen, ein Gefühl über Worte, ist sehr schwierig. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du stellst da so Figuren oder sowas hin, dann ist es einfach sichtbarer. Gerade Männer tun sich unglaublich leicht mit diesem Visualisieren. Oh, okay, und dann siehst du da so ein kleines Häschen und so einen großen aufgerichteten Braunbären zum Beispiel. Oder du siehst einen großen Mann, eine große Frau. Oder ich nehme zum Beispiel bei ihm den großen Mann und eine kleine Frau, also wie so ein kleines Mädchen. So, und dann siehst du ja ja schon diese Schieflage.
Ja, voll.
Und da kannst du ja gar nicht weggucken. Wegdenken kannst du, aber du kannst nicht weggucken. Also das muss dir eigentlich ja vor Augen geführt sein. Und es klappt fast wirklich immer. Und ich sag den Leuten auch, fotografiert euch das ab und setzt euch damit auseinander. Weil die wichtige Frage ist nämlich, ob sie es jetzt schaffen, das anzunehmen und vielleicht auch zu verändern. Also ob sie da mitgehen können. Das ist ja zunächst mal nur eine Idee von mir. Das ist das, was ich glaube, was ich hier emotional abbilden möchte.
Bisherige Versuche, den Geist aus der Flasche zu lassen.
Die beiden erzählen, dass es in Evas Job die Möglichkeit zu einer Weiterbildung und Beförderung gab. Und sie hat es angenommen. Und das war vor ein paar Jahren ungefähr.
Hendrik fand das erstmal alles total super, denn er wollte ja all die Jahre, dass sie sich mehr entwickelt.
Genau. Und im Rahmen dieser Weiterbildung gab es auch ein paar Coaching-Sitzungen, die Eva ausnahmslos gut gefallen haben.
Und da ging es los, dass sie begonnen hat, sich mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen, was immer grundsätzlich eine super Sache ist.
Ja. Was wiederum dazu geführt hat, dass sie anfing, ja, unbequemer zu werden.
Aus der Sicht von Hendrik.
So direkt sagte Hendrik das nicht, gell, Andrea, aber das kam schon rüber.
Genau. Es wurde klar, dass es ihm zwar einerseits gefiel und ja auch sein Wunsch war, aber auf der anderen Seite birgt Augenhöhe ja auch eine Gefahr, weil das hat ja auch einen Input auf dich.
Genau, er hat sich ja auch in seiner Rolle gefallen, als der das Ruder in der Hand hatte. Und auch wenn er mal jammerte, war es für ihn auch Sicherheit, weil er ist von seiner Position ja nicht weggegangen. Ich kann mir vorstellen, dass das dann für ein Gegenüber, das plötzlich so eine andere Meinung hat, anstrengend werden kann, weil er fühlt sich bedroht und wird dementsprechend das verteidigen. Also ich kann mir das so vorstellen.
Wisst ihr, was ich total spannend finde? Jetzt kommen wir nochmal auf Evas familiären Hintergrund zurück, der ja auch schon wieder so viel erklärt.
Ja.
In ihrer Familie gab es selten Konflikte, die zumindest nicht offen ausgetragen wurden. Dann lernt sie ja als kleiner Mensch auch nicht, wie man sie löst oder wie man damit umgeht oder wie man sich auch wehrt. Sie hat zwei Schwestern und das Familienmotto war so, wir haben uns alle lieb, ne? Haben wir vorhin schon gesagt.
Genau.
Immer schön den Mantel des Schweigens ausbreiten. Und der Vater war an oberster Stelle, also der gab den Ton an. Insofern ein Muster, dass ich hier kurze Werbung.
Wisst ihr eigentlich, was wir machen, während wir den Podcast hier aufzeichnen?
Wir trinken Wein.
Und zwar nicht zu wenig.
Prost.
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 Aber alkoholfreien Wein. Ganz ehrlich, ich habe schon wirklich viele, viele probiert, aber die schmecken wirklich zum Teil scheußlich. Ich habe sie tatsächlich teilweise weggekippt. Dann trinke ich lieber Wasser, habe ich mir gedacht.
Und dieser Wein ist wirklich richtig gut. Und Markus und Indra haben mit mir eine Blindverkostung gemacht. Und ich habe es echt nicht gecheckt, dass es alkoholfreier Wein ist.
Der heißt Frank und Frei, Komma nix, von der Winzergruppe Frank und Frei. Und es sind 13 fränkische Weingüter, die sich zusammengetan haben und diesen Wein herstellen. Made in Deutschland, es gibt alkoholfreien Weißwein und es gibt einen Rosé Prosecco, einen Secco.
Und warum schmeckt dieser Wein so sensationell und andere alkoholfreie so grauenhaft?
Weil er sehr aufwendig hergestellt wird, wie ein normaler Wein. Und im Nachgang wird mit einem sehr teuren Verfahren, das es erst seit kurzem gibt, dem Wein der Alkohol wieder entzogen.
Keine Panscherei. Es muss von vornherein ein hochqualitativer Wein sein und dann funktioniert es auch. Probiert es einfach aus, ihr werdet wirklich begeistert sein.
Es gibt so viele Situationen, wo man was trinken möchte, aber nicht kann, weil man Auto fahren muss, so wie ich heute noch. Und ihr kennt die Diskussion bei den Paaren, fährst du oder fahr ich, braucht ihr alles nicht mehr.
Und wie kommt man ran an den edlen Tropfen? In den Shownotes gibt es einen Link, der heißt die Paarflüsterei und da kommt ihr auf den Shop.
Frank und Frei, nix heißt der von der Winzergruppe Frank und Frei. Probiert's aus. Geiles Zeug, schmeckt wirklich gut. Unsere Empfehlung. Einfach nur wiederholt.
Genau, und deshalb hat sie auch so lange ausgehalten. 25 Jahre sind die jetzt schon zusammen. Oder sagen wir mal, vor 5 Jahren hat sie angefangen, 20 Jahre lang. Weil man sich immer lieb haben muss. Ganz egal, was da los ist und wie man sich fühlt. Weil man muss sich lieb haben.
Genau.
Man muss sich lieb haben, ganz schön schrecklich.
Genau, genau. Und wisst ihr, es ist ja so, dass wir ohne unsere Familiengeschichten und Hintergründe in einer Therapie auch nicht auskommen. Und wenn ihr Hendriks Anteil kennenlernt, dann verstehen wir auch ihn nochmal besser, weil er wirkt ja jetzt nicht gerade wie, ja.
Ja, nicht so super sympathisch. Aber es ist so, wie du gerade schon sagst, Hendrik ist jetzt in diesem Fall nicht gerade der Sympathieträger. Ja. Aber du hast recht, Andrea, wenn man hinter die Fassade eines Menschen blickt, sieht man plötzlich alles mit ganz anderen Augen. Und jetzt schauen wir uns Hendriks Geschichte an.
Der Hendrik hatte eine jüngere Schwester, die bei einem Unfall mit dem Vater starb. Mhm. Hendrik war damals zwar schon 17, machte gerade den Führerschein und blieb schlagartig mit der Mutter alleine zurück. Dass die völlig am Ende war, das kann sich jeder vorstellen, und sie hat ihren Mann und ihr kleines Mädchen verloren, was für ein Drama.
Und wie es dann häufig passiert, kümmert sich das Kind um die Mutter, weil sie ja so leidet. Also der Sohn in dem Fall, der Hendrik, ist für seine Mama da und stellt seine eigenen Gefühle zurück. Die Rollen verändern sich von einem Tag auf den anderen.
Und das, was Hendrik passiert ist, ist eine traumatische Erfahrung. Jetzt ist das Wort Trauma ja inzwischen schon ein bisschen inflationär. Jeder hat ja heute irgendein Trauma, aber es hilft ja nichts. Ein Trauma bedeutet eine Wunde, das kommt aus dem Griechischen. Und um die Heilung dieser Wunde muss man sich kümmern. Tut man das nicht, kommt es zu Auswirkungen, den sogenannten Traumafolgestörungen. Wie zum Beispiel PTBS, kennt ihr, posttraumatische Belastungsstörung, aber auch geringere Formen wie Angststörungen, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, somatoforme Störungen und so weiter.
Denn?
Also wenn du zum Beispiel jetzt körperlich, du kriegst einen Hautausschlag, Neurodermitis oder sonst irgendwas, wo man alles versucht, um genau, man weiß, dein Körper reagiert und hat auch tatsächlich Symptome, aber man findet letztendlich keine Ursache dafür. Ihr müsst euch ja mal vorstellen, in einer paartherapeutischen Praxis schlagen unterschiedlichste Menschen auf, die im Gepäck einiges mit sich tragen. Die kommen zu mir ja nicht zur, was weiß ich, Essstörungstherapie oder zur Antidepressionstherapie oder wie auch immer, sondern die kommen und haben in ihrem Gepäck Dinge dabei, die im Laufe der Paartherapie oft erstmal aufkommen oder zu Buche schlagen. So wie Hendrik mit einem Schocktrauma und die Eva, wie viele Menschen mit einem sogenannten Entwicklungstrauma kam. Und der Unterschied ist, wie das Wort schon sagt, ein Schockerlebnis, das kann Unglück, ein Unfall, ein Todesfall oder so sein. Das ist was Einmaliges. Und bei einem Entwicklungstrauma sind es wiederkehrende Erlebnisse. Zum Beispiel immer wieder die Bedürfnisse eines Kindes werden nicht gesehen oder was gar nicht so selten ist, ein Geschwister, was immer wieder auf ein anderes Geschwister Gewalt ausübt. Also was sozusagen wie so tropfenweise immer wieder passiert, also nichts Einmaliges, ja. Ja, und da muss man dann gucken, was man für diese Klienten vielleicht auch noch Zusätzliches finden kann.
Ich kann mir vorstellen, ein Entwicklungstrauma zu erkennen, ist ganz schön schwierig, weil jeder hat Geschichten, die theoretisch, wenn er zurückblickt, vor allem weil die Rückschau ja auch ein bisschen verklärt ist, ein Entwicklungstrauma sein könnten.
Ja, da kannst du ganz sicher sein. Da brauchst du gar nicht viel Diagnosefähigkeit, genau. Weil das kannst du eigentlich fast jedem attestieren. Aber es gibt natürlich ganz hartnäckige,
genau,
die da
geht's.
Selber nicht rauskommen.
Das ist noch kein Trauma, genau. Eine Entwicklungsstörung oder da gab es Probleme in der Entwicklung, aber ein Trauma,
genau.
Hatte dann schon auch irgendwann mal eine Qualität, die von größerer Tragweite ist.
Richtig, richtig.
Also haben wir alle unsere Traumata, die einen ganz kleine, die anderen ganz große. Gibt es auch Menschen ohne?
Ja, ich weiß nicht, ob ohne, aber es gibt Menschen mit einer höheren Resilienzfähigkeit als andere, die damit einfach besser umgehen können. Und wenn zwei Menschen zum Beispiel das Gleiche widerfährt, dann gehen auch nicht immer beide gleich damit um.
Schon klar.
Für den einen, den knockt's aus und der andere, der schüttelt sich. Also
genau.
Jetzt im Über, also ein bisschen überzogen natürlich.
Ist vielen Menschen eigentlich bewusst, dass sie ein Trauma haben?
Nein.
Aber du hast vorher erzählt, Andrea, dass das Wort Trauma heute ein Modewort ist.
Ja.
Also Trauma, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das sagen muss. Da muss schon richtig was passiert sein und richtig Folgen da sein. Ja. Nur einfach mal so ein paar Schwierigkeiten ist noch kein Trauma.
Das sind normale Spätfolgen einer Erziehung.
Ich wollte gerade sagen, einer Kindheit.
Ja, ja.
Genau.
Die normale, die Kindheitsfolgen.
Die normale Gestörtheit,
genau.
Die wir alle haben. Die Game-Changer-Sitzung.
Also du erzählst den beiden deine Hypothesen in der nächsten Sitzung und erklärst den beiden, was du gesehen hast, richtig?
Genau, also was meine Wahrnehmung ist, meine Einschätzung, genau. Eben aus meiner Sicht habe ich das Gefühl, dass sie beide traumatische Erfahrungen haben, genau.
Ihre Reaktion?
Naja, sie haben erstmal nur zugehört und ich habe erklärt, wo ich auch bei beiden den Unterschied sehe, wo die Gemeinsamkeiten, aber dass eben mein Eindruck ist, dass das noch nicht so gut integriert ist bei beiden. Und ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass der Hendrik sofort dagegen schießt. Also ich war mir nahezu sicher, dass er jetzt sicher in die Überlegenheit gehen würde. Keine Ahnung, so nach dem Motto, das passiert schon mal.
Aber, und das finde ich wunderschön, es kam ganz anders.
Ja.
Er wurde immer ruhiger.
Ja.
Und er war sehr berührt.
Ja.
Eva übrigens auch. Und wie so oft nach dem ersten, ich sag jetzt mal Verdauen, wenn man das überhaupt so sagen kann, kommt die Frage, ja, was sollen wir jetzt tun?
Total interessant, gell? Ich habe es ja vorher schon mal kurz angesprochen, der Henrik als Psychoanalytiker hat ja selbst eine Psychoanalyse hinter sich. Mhm. Und er ist mit Sicherheit in seinen Gedanken schon öfters auf sein Trauma gestoßen. Und wenn nicht spätestens dann da in seiner Psychoanalyse. Das heißt, er müsste eigentlich über das Ganze schon Bescheid wissen.
Aber vielleicht hat er das weggeschoben.
Ja, das kann schon sein.
Weil es um ihn persönlich
vielleicht
geht.
Ihr wisst ja auch, es geht immer auch um den richtigen Zeitpunkt. Und vielleicht war in seiner Mitzwanzigerzeit einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür.
Fest steht nur, dass so ein Thema, also jede Art von Trauma, sich mal nicht eben in so ein paar Sitzungen lösen lässt.
Nein, um Gottes Willen. Und genau. Weil ich ja auch Paartherapeutin bin, und keine Traumatherapeutin, schlage ich auch beiden vor, dass sie sich separat etwas suchen, was für sie jeweils passend erscheint.
Aber das ist für die beiden ja ein Riesen-Aha-Erlebnis, ja? Du kommst mit deinem Partner in eine Paartherapiepraxis und dann kommt raus, wo eigentlich dein Problem liegt. Und ich glaube, das wäre für mich jetzt so eine Riesenerlösung, kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja.
Jetzt sagst du, du schlägst eine Traumatherapie vor. Was kann das sein oder was haben die jetzt für Möglichkeiten?
Also die können eine klassische Traumatherapie machen und da gibt's auch verschiedene Ansätze. Was auch immer eine gute Lösung sein kann, ist zum Beispiel Hypnotherapie oder auch Körpertherapie. Das sind alles Mittel und Wege und das ist wirklich individuell. Da muss man gucken, was sagt demjenigen auch zu. Nicht jeder kann sich auf eine Hypnose einlassen, nicht jeder mag eine Körpertherapie. Mhm. Für den ist vielleicht dann was anderes und es gibt auch Beratungsstellen, wo du sagen kannst, so und so ist es bei mir. Hast du ein kurzes Kennenlerngespräch und dann sagen die, zu ihnen würde dies passen oder zu ihnen würde jedes passen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten inzwischen tatsächlich.
Genau, und es ist eigentlich ein sensationeller Schritt, dass sie sich darauf einlassen.
Absolut.
Also es war ja schon der erste Schritt, dass sie zu dir kamen. Ja, aus ihrer Sicht nach 25 Jahren schon ein großer, der dann ganz viel ins Rollen bringt und jetzt bewegt sich plötzlich ganz viel.
Ja.
Wenn die jetzt nichts tun würden, Andrea, ne, würde dann alles so bleiben, wie es ist? Sagst du denen das dann auch direkt oder?
Also ja gut, ich bin ja jetzt kein Hellseher, aber nach 24 Jahren, dass von allein eine Wendung eintritt, das, also die Übernachtheilung, das ist jetzt ja wohl eher unwahrscheinlich und so sage ich das auch. Genau so sage ich das. Also ich weiß ja nicht, wie Sie es sehen, ich will Ihnen auch nicht zu nahe treten, aber ich weiß nicht, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie jetzt morgen aufwachen und Ihre Probleme sind alle weg.
Aber ich kann mir vorstellen, ich sehe die beiden, wie sie aus einer Praxis gehen, sehe sie zu Hause sitzen, vielleicht ist da auch das eine oder andere Tränchen mal geflossen, dass sie sich gegenseitig vielleicht streicheln und sagen, oh, es tut mir leid, dass es dir so schlecht geht und dass du so ein Trauma hast. Das ist ja so eine Wunde bei beiden. Und total. Wenn einem das erstmal klar ist, dass man sich denkt, oh mein Gott, hätte ich gewusst. Die beiden verlassen deine Praxis und gehen auf die Suche nach einer geeigneten Methode für sich. Machen die das zu zweit oder auch als Paar?
Man kann da auch zu zweit, so mit Seminaren und solche Sachen was machen. Aber ich persönlich würde jetzt sagen, ich fände es wahrscheinlich besser, wenn die sich jetzt erstmal jeder um sich kümmern würden, um ihre notwendigen Heilungsschritte gehen zu können. Also ich denke, das ist schon wichtig.
Ja, aber sie entscheiden sich, dass sie weiterhin zu dir kommen wollen, richtig?
Ja. Das macht vor allem dann Sinn, wenn die noch so eine Art Prozessbegleitung haben, wo sie eben auch nochmal einen Raum haben, wo sie ihre Ergebnisse und ihre eigenen Prozesse nochmal vielleicht ein bisschen abstimmen oder so. Genau, die kommen ja dann nicht jede Woche, das ist ja nur so ein, ich sag mal, so ein ganz grober Rahmen.
Das heißt, die beiden sprechen natürlich viel über ihre eigenen Erlebnisse während ihrer jeweiligen Traumatherapie. Mhm. Und was ihr dann macht, ihr fasst es quasi, also die Erkenntnisse nochmal so zusammen. Ja?
Genau.
So, dass der andere das auch versteht. Das ist doch super.
Genau. Dass da keine Missverständnisse aufkommen. Mhm.
Mhm. Weil es gibt ja auch die gemeinsame Beziehung. Und, und wir sehen auch gleich, wie die sich auch weiterhin verändert. Weil wenn beide Beziehungspartner sich verändern, dann verändert sich auch die Beziehung.
Total. Der Henrik lernt für sich, dass er, indem er Eva dauernd belehrt hat, alles besser wusste und ihr ständig nahelegte, sich endlich mal weiterzuentwickeln und sich nur selbst stabilisiert hat dadurch. Ja?
Ja, genau.
Das heißt, er hat sie kritisiert, damit er selber stabil bleibt. Weil immer, wenn er selber instabil war, durch zum Beispiel die Kühlschrankgeschichte oder dass er sich wieder um alles kümmern musste, so gefühlt für ihn aus seiner Perspektive, dann wählte er unbewusst das abwertende Verhalten und hat die Eva abgewertet, um sich selbst aufzuwerten.
Warum tun wir sowas, Andrea?
weil wir das nicht bewusst tun, Indra. Wir tun das unbewusst bewusst, sagen wir dann immer. Und deswegen ist es ja so wichtig, sich das, was ich tue, wie verhalte ich mich, warum verhalte ich mich so, das müssen wir ins Bewusstsein holen. Ich sage immer, bei mir kommt es auf den Tisch. Und es gibt auch immer einen Nutzen daran, warum wir uns so verhalten. Auch wenn du jetzt von außen sagst, also wie verrückt, warum tun wir sowas? Ja, weil er sich dadurch aufgewertet hat, weil es ihm so schlecht ging. Und das war das, was er gelernt hat. Mhm. Und das ist ja nicht so, dass du sagst, rein rational macht es Sinn. Macht es natürlich nicht, aber es hat zu einer gewissen Zeit mal Sinn gemacht. Das war eine Überlebensstrategie.
Ich wollte gerade sagen, es war seine
Überlebensstrategie. Ja, genau, Indra.
Die er unbewusst angenommen hat.
Richtig. Mhm.
Genau. Und nachdem er das erkannt hat, dass er sie kritisiert hat für sich selbst, dann hat er natürlich auch ganz einfach sehen können, dass er eine Frau an seiner Seite hat, die nicht mehr die ist, die sie mal war mit 21, die ist jetzt auch schon Mitte 40.
Ja.
Und diese Frau dann auch nicht seine Mutter ist, um die er sich damals nach dem Unfalltod der Restfamilie kümmern musste. Sondern Eva kann durchaus was und die ist in der Lage, auch sich um sich selbst zu kümmern, wenn er sie denn gelassen hätte.
Und da geht's drum, das zu entkoppeln und diese Verstrickungen aufzulösen. Also ganz oft sind Paare ja verstrickt und Verstrickung ist was nicht Schönes. Und das zu wandeln in eine Verbindung, das wäre auch ein Ziel.
Und Eva hat in ihrer Traumatherapie verstanden, dass Hendrik nicht ihr Vater ist, auch wenn in Konfliktsituationen ihr inneres Erleben wieder so auf Kindheitsniveau sinkt, kann man sagen. Mhm. Sie lernt, stabil zu bleiben, sich bewusst zu machen, dass sie nicht die kleine Eva ist, das kleine Mädchen, sondern mittlerweile eine erwachsene Frau, die in ihrer Beziehung durchaus Mitgestaltungsmöglichkeiten hat, sage ich mal so. Eva kann Papiere, Eva kann einkaufen,
Eva kann Kühlschrank,
Eva kann eigentlich alles.
Genau. Ja? Und sie ist eben nicht mehr abhängig oder ohnmächtig, wie wir vorher auch hatten, und hilflos. Von der Gunst der Eltern abhängig ist eben jedes Kind. Und da hat sich eben aufgrund ihrer gemachten Erfahrungen von früher eben alles richtig vermischt, sodass sie gar nicht mehr wusste, wen oder was sie vor sich hatte. Sie war nur noch getriggert und hat eben letztendlich sich scheiße gefühlt oder klein oder schlecht oder eben hilflos und ohnmächtig.
Auf jeden Fall schafft auch der Hendrik das, seine Übergriffigkeit gegenüber der Eva abzubauen, weil er seine eigenen Ohnmachtsgefühle, die er damals hatte, eben nicht mehr abwehren muss und auf Eva projizieren. Er kriegt es hin.
Genau. Eva verstummt nicht mehr, sondern macht ihm jetzt auch mal gegenüber Ansagen.
Und dadurch kommen beide in ihre erwachsenen Rollen. Und das wunderbare Resultat ist immer die Augenhöhe.
Klingt immer ganz einfach, wenn man es so hört, jetzt auch in so einem kurzen Abriss.
Total.
Aber tatsächlich bedeutet es Arbeit und viele kleine Steps der Selbsterkenntnis auf dem Weg.
Genau, und ich möchte noch erwähnen, bevor wir heute jetzt zum Ende kommen gleich, dass diese Sitzung damals, die in der Therapie oft so ein wichtiger Wendepunkt ist, deswegen so entscheidend ist, weil die Klienten hier jetzt wirklich gefragt sind zu entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht.
Das klingt für mich so ein bisschen so, als hätte ich eine Krankheit, ich weiß nicht welche, gehe zu meinem Hausarzt, der sagt, ja, weiß jetzt irgendwie so auch nicht genau und schickt mich zu diversen Experten. Ich tingle von Arzt zu Arzt und irgendwann sagt mir einer, pass mal auf, das und das ist eigentlich das Problem.
Ja.
Also dieses Aha-Erlebnis, weil als die beiden zu dir gekommen sind, hatten die ja überhaupt keine Vorstellung davon, was ihr Problem sein könnte.
Ich weiß. Aber es ist eine Entscheidung, deswegen war mir das jetzt wichtig, nochmal zu erwähnen. Die hat natürlich mit Eva und mit dem Hendrik zu tun.
Ja,
ich hatte gerade letzte Woche eine Mail von Klienten bekommen. Sie möchten bitte den nächsten Termin, die waren erst einmal da, sie möchten den nächsten Termin absagen, weil es ihnen nach der Sitzung nicht gut gegangen ist und sie nicht sicher sind, ob das der richtige Weg für sie sei.
Mhm.
Also das ist auch eine Entscheidung. Ich bleibe lieber in meiner Suppe hängen, ja, will nicht, dass da der Therapeut drin rumrührt und Wellen schlägt, also mache ich so weiter wie bisher.
Mhm.
Gibt es genauso. Und das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und das ist eine Selbstwirksamkeit.
Auf jeden Fall haben Eva und Hendrik entschieden, was zu verändern und rumzurühren.
Und wie?
Und haben sich nicht gescheut, entsprechende Hilfe oder auch Unterstützung anzunehmen und waren damit, und das ist ganz toll, erfolgreich.
Ja,
Weißt du noch was von denen? Haben sich die dann nochmal gemeldet bei dir?
Die haben sehr intensiv gearbeitet, jeder auch für sich. Und die Abstände wurden dann zwischen unseren Sitzungen, den Paarsitzungen, immer größer. Und jetzt waren sie tatsächlich schon länger nicht mehr da. Und ich gehe davon aus, dass die wieder kommen würden, wenn es nötig wird. Mhm. Aber ich will ja auch die Menschen gar nicht an mich binden. Wir sind ja auch eher kurzzeitorientiert, sondern ich will denen bei ihrer Selbsthilfe behilflich sein. Und das Ziel ist ja, dass die allein zurechtkommen und es lernen, ihre eigenen Konflikte zu lösen und nicht dauernd jetzt zu mir zu kommen.
Wie schön, ein Happy End.
Ja.
Trotzdem denke ich mir, schade, dass sie nicht vorher gekommen sind, weil sie hätten sich so viel Stress ersparen können.
Du weißt, der richtige Zeitpunkt. Und wenn ich vielleicht 10 Jahre früher diese Sachen erzählt hätte oder gesagt hätte, hätte vielleicht einer oder beide nicht die Bereitschaft gehabt, das anzunehmen.
Hätte, Fahrradkette.
Wissen wir alles nicht. In diesem Sinne.
Möchten wir uns verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen
Schreibt
Dank.
Uns gerne, wenn ihr wollt. Es gibt uns auch bei Instagram die Paarflüsterei mit UE.
Jawohl.
Und übrigens auch bei YouTube. Da haben wir auch ganz viele neue Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr da seid. Und wir freuen uns auf die nächste Woche.
Ganz genau.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich habe heute auch viel gelernt.